Vielen Dank für dieses schöne Lied. Gott sei mir gnädig und vergib mir. Damit beginnt jede Buße. Buße bedeutet, ein Mensch trifft eine einmalige, radikale Entscheidung, sein gesamtes Leben zu verändern. Er oder sie weiß ganz genau, dass es so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann. Der Weg führt in den Abgrund. Helfen kann nur eine radikale Umkehr zu Gott. Buße. Gott sei mir gnädig und vergib mir. Es gibt eine zweite Bedeutung im Neuen Testament, die wird uns in der kommenden Woche noch beschäftigen. Da werden wir lernen, dass Umkehr ein ständiger Prozess sein kann, in unserem Leben darüber nachzudenken, wie können wir uns besser ausrichten auf Gott. Was müssen wir machen? Buße ist wie die Neugeburt eines Menschen. Wir sagen dazu Hinwendung zu Gott. Wir können aber auch sagen eine Bekehrung. Die Umkehr ist dann eher wie ein Wachsen, ein sanftes Korrigieren, ein zur Reife im Glauben finden. Ich habe hoffentlich ein passendes Bild für euch, um euch das nochmal bildhaft zu erklären. Also, da steht mein Auto. Ich gehe hier raus, steige da ein, fahre los. Ich muss zur Autobahn, ich muss in Hamburg sein. Ich muss in, sagen wir, 4 Stunden, ist das knapp genug, 4 Stunden in Hamburg sein. Also ich gebe richtig Gas. Dann fahre ich raus aus der Stadt, ich weiß, wo die Autobahn ist und fahre dahin und gleich Ortsausgangsschild gleich 120. Ich weiß, kommt ein Blitzer, also rein in die Eisen, 60, schön lächeln und dann wieder wuff, Vollgas. Rauf auf die 45 Richtung Frankfurt und 6. Gang rein in meinem Auto und richtig anschieben lassen. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. 210, die Strecke ist frei. Frankfurt ist da. Ich sehe das Schild München. Auf nach München und... Was hast du gesagt? Warum nicht? Ah, ich will eigentlich nach Hamburg. Umkehr bedeutet, ich muss radikal umkehren. Wenn ich merke, dass ich in die falsche Richtung laufe, in die falsche Richtung fahre, ich muss umdrehen. Das kann radikal sein. Also bitte nicht auf der Autobahn selbst, sondern schön eine Abfahrt nehmen und dann wieder hoch und dann bitte auch sinnig Richtung Hamburg. So. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin natürlich ein paar Stunden zu spät, weil ich war völlig falsch unterwegs. Bin kurz vor Hamburg, auf einmal Riesenstau. Riesenstau. Kann einem passieren. Jetzt gibt es mehrere Wege nach Hamburg in die Stadt reinzukommen. Kennt ihr die? Schleichwege. Wer kennt einen Schleichweg, um nach Hamburg zu kommen? Ja, nicht nur melden, sagen bitte. Über Bergedorf. Das ist ein bisschen weit außenrum. Also ich würde erstmal zum Beispiel die Kölbrandbrücke empfehlen. Das ist, also wenn du von der 7 kommst, ist das eine ziemlich coole Strecke um... Ja, aber ist kurz. So, dann kannst du über die Landungsbrücken fahren. Und dann, wenn es ganz, ganz eng wird, ich weiß gar nicht, ob der noch offen ist, dann kannst du den alten Elbtunnel nehmen. Den alten Elbtunnel. Den alten Elbtunnel. So, also da gibt es verschiedene Wege. Und das ist immer wie ein Neujustieren. Du hast deine Generalrichtung. Du weißt, wo du hin willst. Aber du musst so ein bisschen nach links und nach rechts ausweichen, um dann wieder dein Ziel Hamburg zu erreichen. Das eine ist eine radikale Umkehr. Buße. Eine neue Entscheidung. Ich muss umdrehen. Das andere ist, ich muss lernen, dass fortan in meinem Leben es darauf ankommt, mich immer wieder neu auf das Ziel auszurichten. Und dann kann es sein, dass ich kleinere Wege suchen muss, um dran zu bleiben. Ich kann auch mal nach links und rechts ausweichen. Hauptsache, ich bleibe am Ziel dran. Das eine ist Buße, das andere ist Umkehr. Beide Begriffe kennt das Neue Testament. Das eine ist eine radikale Neugeburt, das andere ist ein sanftes Korrigieren, ein ausrichten. Darum wird es übrigens in der nächsten Woche gehen. Gott sei mir gnädig und vergib mir. Eine radikale Abkehr vom alten Leben und eine Hinwendung zu Gott. Dazu passt die Geschichte, die Jesus erzählt, Lukas 18, 9 bis 14. Wir kennen sie meistens. Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis. Er wandte sich damit besonders an die Menschen, die selbstgerecht sind und auf andere herabsehen. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte es nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst betete er: Gott sei mir gnädig und vergib mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause. Nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Was sofort auffällt an dem, was Jesus erzählt, ist, dass der Pharisäer sich noch mit dem Zöllner vergleicht und sich besser einschätzt. Er schaut auf den Zöllner herab. Aber der Zöllner hat längst damit aufgehört, sich in Gedanken und in Worten mit anderen zu vergleichen. Er weiß ganz genau, er ist so sehr gescheitert, dass das nichts mehr bringt, zu schauen, ist die Schuld eines anderen Menschen eventuell größer als meine eigene und lässt mich das besser dastehen. Er ist gescheitert. Er hat kein Interesse mehr, sich über die Lebensschuld anderer Leute aufzuregen oder sie genüsslich immer wieder durchzukauen und weiterzuerzählen. Hast du schon gehört? Seine eigene Schuld überdeckt alles. Er weiß genau, es ist vorbei. Jeder Versuch, sich herauszuwinden, ist zum Scheitern verurteilt. Jeder Versuch, seine eigene Schuld auf einen anderen Menschen zu übertragen und quasi abzuschieben, ist nicht mehr nötig, nicht mehr möglich. Gott sei mir Sünder gnädig. Ein zutiefst ehrlicher Satz eines Menschen, der so tief in sich hineingeblickt hat, dass er es nicht mehr aushält mit seiner eigenen Schuld und mit seinem eigenen Verlorensein. Zu unser aller Glück ist Gott ja gnädig und barmherzig. Und der erste Johannesbrief schreibt, das können wir mitlesen: Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Meiner Meinung nach wirft der erste Johannesbrief an dieser Stelle noch einmal ein sehr erklärendes Licht auf das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Der Pharisäer weigert sich ja, über seine eigene Schuld auch nur nachzudenken. Er vergleicht sich mit dem Zöllner, relativiert damit genau seine eigene Lebensschuld und findet, dass er irgendwie besser ist als dieser Mensch. Der Zöllner bekennt vor Gott, was ihm an Sünde auf dem Gewissen liegt, und er erfährt dann auch die Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Eine solche Buße aber setzt voraus, dass ein Mensch in seinem Denken und in seinem Willen einen Entschluss gefasst hat, so nicht mehr leben zu wollen, ohne Gott, in Schuld verstrickt, immer nur auf der falschen Piste der Autobahn unterwegs, immer nur Schussfahrt in die falsche, völlig falsche Richtung. Soeben haben wir es ja auch gehört, die Geschichte von Davids Schuld, Uriah. Bathseba, wie Uriah ums Leben kam, eine schlimme Geschichte. David, der ihn vorsätzlich umbringen lässt. Und wie Nathan, der Prophet Gottes, dann David dahin gebracht hat, seine Schuld vor Gott überhaupt erst einmal zu erkennen. Da war ein wichtiger Schritt notwendig. Das hat David nicht gekonnt. Er hat es, wie wir alle, weit von sich geschoben, dass er schuldig sein soll. Und wenn ihr diese ganze Geschichte lesen wollt, dann schaut euch mal an, welchen Weg Nathan gehen muss, um David dahin zu bringen, dass David erkennen kann, wo er schuldig geworden ist. Das passiert nicht so einfach. Da muss etwas in seinem Denken und in seinem Wesen verändert werden. Eine Einsicht muss sich einstellen, die er offensichtlich von alleine nicht haben konnte. Und der wunderbare Psalm 51 als Bußgebet macht doch nur dann Sinn, wenn David eben in seinem Denken begriffen hat, was er getan hat. Und dann den Entschluss trifft, so wie er ist, als schuldiger Mensch vor Gott hinzutreten, um Vergebung zu bitten. Erst dann greifen diese Worte aus Psalm 51 überhaupt. Und erst dadurch werden sie zu einem Bußgebet. David ist von Nathan nicht überredet worden. Er ist auch nicht besoffen gequatscht worden von Nathan. Sondern Nathan hat Worte gefunden, die David geholfen haben zu erkennen, dass er so nicht weitergehen kann. In seinem Denken und in seinem Willen ist ihm klar geworden, was er David getan hat. Und deshalb spricht er ein zutiefst ehrliches Schuldeingeständnis vor seinem Gott. Es nützt also gar nichts, wenn wir immer nur die Sünden aller anderen um uns aufzählen können, um uns reinzuwaschen. Der hat das getan. Oh, der hat das getan. Und deshalb musste ich doch. So fangen solche Sätze an, bis heute. Schrecklich. Jesus sagt dazu, auch das können wir mitlesen, ist der Bergpredigt im Matthäusevangelium, Kapitel 7. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deiner Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen? Und dabei hast du selber den Balken im Auge. Eine der größten Wahrheiten über unser Leben ist diese. Ich kann nur über meine eigene Lebensschuld vor Gott sprechen. Ich muss mich aber hüten, deine Schuld vor Gott zu verurteilen. Und ich muss mich hüten davor, mich für einen besseren Menschen oder Christen zu halten, wenn ich von deiner Schuld etwas weiß. Denn Jesus sagt dazu, du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Buße ist nicht der Vergleich mit der Schuld anderer Menschen, sondern immer die Abkehr von der eigenen Schuld, immer die Abkehr von den eigenen falschen Wegen und die Hinwendung zu Gott, der uns von unserer Schuld reinigen will. Wer aber immer nur im Vergleichen bleibt und nur darüber sprechen kann, was andere getan haben, aber nie darüber, was er oder sie selbst getan hat, ja, was soll denn Gott dazu sagen? Wer umkehren will, erkennt, dass er sich von Sünde, von Tod, von Teufel, von allem Bösen abwendet und zu Gott hinwendet. Wer sich Gott zuwendet, hört damit sofort auch auf, Menschen als seine Feinde zu betrachten. Der wirklich einzige Feind des Menschen, sagt Jesus, ist der Zerstörer und Vernichter der Menschen, der Böse schlechthin. Eine wirkliche Hinwendung, Buße zu Gott, wird also auch von Vorurteilen über andere Menschen befreien. Denn erst wenn ich selbst zu Gott umgekehrt bin, begreife ich, dass sein rettendes Handeln in Jesus doch allen Menschen gilt, sogar denen, die ich gar nicht leiden mag, sogar denen, die ich gar nicht ausstehen mag, sogar denen, die mir ständig auf der Seele rumtrampeln. Hass auf andere Menschen wird dagegen immer nur neuen Hass auslösen. Und Angst vor Gott wird wiederum auch nur zu neuen Ängsten führen und dazu beitragen, dass mein Glaube, meine Gedanken, meine Handlungen von diesen Ängsten regelrecht vergiftet werden. Und genau das ist der fatale Kreislauf der Sünde. Dann bleibst du immer auf den Hamburger Ring hängen, immer außen lang. Drei Ringe gibt es in Hamburg, 1, 2 und 3. 1 ist ganz innen in der Stadt, 2 ein bisschen in die Außenrand und 3 einmal draußen rum. Dann bleibst du immer draußen, zack, kommst nie in die Stadt rein, immer nur außen lang, immer nur außen lang. Siehst den Michel schön, siehst alles schön. Also ich meine die Kirche Michel, ja? So, und kommst nicht hin, schaffst du nicht, bist gefangen im Kreislauf. Fataler Kreislauf. Wenn sich aber ein Mensch von Gott angenommen und geliebt weiß, wenn er verstanden und erlebt hat, wie das ist, dass Gott seine Schuld vergeben hat, dann wird sich auch Folgendes ereignen. Dann wird Gott auch unser Denken heilen, auch unsere Fantasie. Also das, was wir über andere Menschen denken und nie aussprechen. Dann wird Gott auch heilen, wie wir über uns selbst urteilen und denken. Manchmal sind das ja die schärfsten Verurteilungen, die wir denken können. Über uns selbst. Und dann wird Gott auch das heilen, was wir über ihn denken und über seinen Sohn Jesus. Die heilenden Kräfte, die Jesus hat, die greifen in unserem Leben in dem Augenblick, wo wir nicht mehr ausweichen, wo wir nicht mehr rumlavieren, wo wir nicht mehr taktieren, wo wir nicht mehr revoltieren, sondern wo wir anfangen, endlich uns selbst als erlösungsbedürftige Menschen vor Gott zu begreifen. Gott sei mir gnädig und vergib mir. Mit diesem Satz kann alles für uns anfangen. Und unser Herz sagt uns das doch auch. Gott ist treu und gerecht. Er vergibt Schuld. Er will nicht den Tod des Sünders. Er will immer unseren Neuanfang. Er will immer, dass wir umkehren können. Dass wir nicht nach München fahren, wenn wir nach Hamburg wollen. Selbsterkenntnis ist nötig. Und Ehrlichkeit vor Gott. Und auch Ehrlichkeit vor mir selbst. Und dann öffnet sich der Himmel. Gott wird uns dann nicht in unser Unglück laufen lassen. Buße ist möglich. Und wenn ihr heute Morgen merkt, dass das ein wichtiges Thema für euch ist, dann geht nicht einfach so nach Hause. Wir werden nachher 2 Segnungsstationen, aufgebaut. Die sind ja nicht aufgebaut, die Stühle stehen da, aber da sitzen Menschen, die mit euch beten werden. 2 Segnungsstationen. Und vielleicht für jemanden, der das wichtig ist, dann gehe dorthin und bitte unter Zeugen Gott um Vergebung. Er ist treu und gerecht. Und wenn du deine Schuld bekennst, wird er dich reinwaschen. Das verspricht Gott dir. Ich will mit uns beten und wem das wichtig ist, der darf gerne dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus, ich will nicht mehr auf die Schuld und das Versagen anderer Menschen schauen. Hilf mir, mich selbst vor dir zu sehen, wie du mich gemacht hast, wie ich bin, wie du mich erlöst hast am Kreuz auf Golgatha, wie du mich reinigst, mir vergibst und wie du mich liebst. Und deshalb, komm in alle meine Gedanken, komm in alle meine Handlungen hinein. Hilf mir, auf dich zu sehen. Hilf mir, mit dir zu leben. Schenke mir deine heilenden Kräfte deiner Auferstehung. In meinen Gedanken, hinein in meinen Körper, hinein in meine Handlung. Bitte segne mich, Herr. Amen. Wir nehmen Platz.